Kapstadt, Südafrika im Frühjahr 1991. Der Ostberliner Frank Heimann steht an der Einreisekontrolle am Hafen. Der Grenzschutzbeamte gegenüber starrt auf seinen Pass, in sein Gesicht und wieder zurück. Heimann erkennt Ungläubigkeit in den Augen, die ihn mustern. Sein Pass gehört zu einem Land, das seit einem halben Jahr nicht mehr existiert. Zur Deutschen Demokratischen Republik, DDR. Dann wird der Pass aufgeklappt, kein Visum drin. Der muss sich gefragt haben, wie ich hier hingekommen bin, sagt Heimann. Er erklärt dem Beamten, dass er auf dem Rückweg von einer Forschungsmission in der Antarktis ist. Von hier fliegt er zurück in seine Heimat, in ein wiedervereintes Land. Der Beamte ist skeptisch, lässt ihn nicht passieren. Wer kann jetzt helfen? Es ist Sonntagnachmittag und in Kapstadt gibt es keine deutsche Botschaft, aber ein Konsulat. Glücklicherweise haben sie den Konsul am Kaffeetisch erreicht. Der Konsul eilt zum Hafen und stellt Heimann ein offizielles Dokument samt Dienstsiegel aus. Damit geht es weiter nach Johannesburg. Von hier startet der Flieger nach Berlin. Bei der Passkontrolle wiederholt sich das Spiel. Kritische Blicke und eine runzlige Stirn, während der DDR-Pass inspiziert wird. Heimann zeigt das Schreiben vom Konsul und hat diesmal ein Foto zur Hand. Von sich in Vollmontur, eingerahmt in eine schier endlose weiße Schneelandschaft. Ich sagte, das ist am Südpol. Ich komme von der Südpol-Expedition. Dann wechselt die Gesichtsfarbe des Beamten von blass auf normal. Heimann steigt in das Flugzeug. Kaum ein Ort auf unserer Erde ist so lebensfeindlich wie die Antarktis. Umringt von Eis verbringen Menschen hier Monate oder Jahre im Namen der Forschung. Abgeschnitten vom Rest der Welt erlebte ein Team aus der DDR genau hier die Wiedervereinigung. Jetzt, 50 Jahre nach der Eröffnung der ersten ganzjährig betriebenen deutschen Forschungsstation in der Antarktis, feiern die sogenannten Überwinterer im Potsdamer Bildungsforum ihr Jubiläum. 1975/76 baute die Akademie der Wissenschaften der DDR in der Schirmacher-Oase nahe der sowjetischen Station Novolazarevskaja, Novo, die spätere Georg-Forster-Station auf. Die Forster-Station wurde in nur 74 Tagen errichtet. Der rasche Aufbau war möglich, da die Stationselemente aus Containermodulen bestanden, die bereits in Deutschland voll ausgebaut wurden. Die fertig ausgestattete Stationsanlage vor Ort zu montieren, minimierte die Aufbauzeit bei harschen meteorologischen Bedingungen, sagt Hartwig Gernand, Leiter der ersten Überwinterung. Die Module der Forsterstation waren ausgestattet mit Generatoren, Laboren, Wohn- und Schlafräumen. Ab 1987 verfügt sie über eine eigene Funkstation. Dort befand sich der Arbeitsplatz von Frank Heimann. Gemeinsam mit 5 Wissenschaftlern, 3 weiteren Technikern und der wichtigsten Person an Bord, einem Koch, komplettierte er als Funker das Team der dritten Antarktismission der DDR. Sie dauerte von 1989 bis 1991. Heimann studierte nach seiner Ausbildung an der Ingenieurhochschule für Seefahrt und wurde Diplom-Ingenieur für Schiffselektronik. Dort bin ich zum Funkoffizier ausgebildet worden. Das heißt Morsetelegrafie, Funkbetriebskunde, Gerätekunde und berufsbezogene Mathematik. In Vorbereitung auf die Mission suchten Vertreter des in Potsdam ansässigen Zentralinstituts für Physik der Erde, das zur Akademie der Wissenschaften gehörte, einen Funker für die 2-jährige Expedition. Schnell war klar, diese einmalige Chance konnte er nicht verstreichen lassen. Als Funker war er zuständig für die Kommunikation in die Heimat, aber auch zu anderen Parteien auf dem Eiskontinent. Zusammengearbeitet wurde mit der Sowjetunion und Indien. Von den Russen wurde die Georg-Forster-Station enorm unterstützt. Neben Logistik bildete die 1,5 Kilometer entfernte sowjetische Forschungsstation Novo das sicherheitstechnische Backup. Auch im Alltag waren die Menschen vor Ort miteinander verbandelt. Regelmäßig stapften die Deutschen zum Mittag- und Abendessen zur russischen Station. Da wird dann auch gequatscht und eine Runde Domino oder Billard gespielt. Wäsche waschen und duschen war nur in Novo möglich, dementsprechend essentiell war die Kooperation. Funker Heimann bekam jeden Tag hunderte Kilo und Megabyte an Daten von den Wissenschaftlern, die er über Funktelegrafie nach Europa schickte. Außerdem stellte er die Verbindungen für Telefonate zu den Familien nach Hause her, schickte Telegramme, erstellte Wetterkarten und sogar eine eigene kleine Zeitung mit den wichtigsten Informationen aus der ostdeutschen Heimat und dem Rest der Welt. Der Mauerfall 1989 machte ihn und seine Kollegen fassungslos. »Wir dachten, die verarschen uns hier«, sagte er. Damals waren sie auf dem Hinweg zur Expedition. Dann kam die Währungsunion und stellte ihn vor ein Problem. Seine Partnerin konnte das Geld auf seinem Konto nicht ohne Vollmacht in deutsche Mark umtauschen. Mit einer in der Deutschen Bankgeschichte einzigartigen Aktion legte der Präsident der Staatsbank der DDR fest, dass im Fall der Expeditionsteilnehmer eine Morse telegrafisch übermittelte Vollmacht in Form eines Telegramms ohne Unterschrift ausreichte, um das Geld zu tauschen. Als dann noch die Wiedervereinigung verkündet wurde, gab es in der Antarktis kein Halten mehr. Wir haben unsere sowjetischen und indischen Kameraden eingeladen und gefeiert bis zum Abwinken. Um Mitternacht wurde die DDR-Flagge auf dem Dach der Station eingeholt und die gesamtdeutsche Flagge gehisst. Zu einer vorher abgestimmten Uhrzeit nahmen sie Funkkontakt zur westdeutschen Forschungsbasis Georg von Neumayr auf, plauderten mit den Kolleginnen und beglückwünschten sich gegenseitig. Ab jetzt waren wir ein gemeinsames Land.